Einen wunderschönen guten Morgen. Wie fühlt ihr euch gerade? Gutes Gefühl? Seid ihr mit einem guten Gefühl hierher gekommen? Oder eher so, oh, muss ja sein. Ist das so euer Gefühl gewesen, mit dem ihr hier reingekommen seid? Ich möchte heute wieder über einen Gott sprechen, der nicht existiert. In dieser Predigtreihe, Anke hat schon gesagt, sprechen wir über Vorstellungen von Gott, die es nicht gibt. Weil ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht auch du, Gott ablehnen, beziehungsweise vielleicht irgendwas sie blockiert, eine intensivere, eine persönlichere Beziehung mit Gott einzugehen, weil du eine Vorstellung von Gott hast, die ihm gar nicht gerecht wird. Ich glaube, viele lehnen Gott ab. Sie lehnen den wahren Gott ab aufgrund von einem verzerrten Bild von ihm, aufgrund eines falschen Bildes von Gott. Und ich möchte heute über einen Gott sprechen, der eben mit dem zu tun hat, was du fühlst, der mit deinen Gefühlen zu tun hat. Und ich habe ihn mal einfach ganz platt den Gänsehautgott genannt. Ich möchte heute darüber sprechen, dass der Gänsehautgott nicht existiert. Zumindest wenn man die Vorstellung hat, Gott muss mir ständig ein gutes Gefühl geben, es muss ständig kribbeln und dann ist er da und dann gibt es ihn auch. Ich kann mich noch genau an einen Jugendlichen erinnern, der Silvester auf dem BAM-Festival, das ist ein christliches Festival, was ich mitgründen durfte, wie der zu mir kam. Und ich habe gesagt, na, wie geht's dir? Wie ist so? Gefällt's dir? Und er sagte, ah, weißt du, Timo, ist irgendwie nicht das Gleiche wie letztes Jahr. Weißt du, letztes Jahr, da habe ich so richtig deutlich gespürt, dass Gott da ist, dass er mir begegnet, dass er zu mir spricht. Wenn wir Lobpreis gemacht haben, dann fühlte sich das richtig gut an. Und die Predigten, ich hatte das Gefühl, Gott spricht direkt zu mir. Aber jetzt, ich weiß nicht, dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Ich meine, die anderen singen hier begeistert, aber ich spüre gar nichts. Die anderen, da scheint Gott durch die Predigten irgendwie was zu sagen und sie denken darüber nach. Aber ich habe das Gefühl, zu mir redet Gott kein bisschen. Ich spüre Gott nicht. Irgendwie ist er nicht da dieses Jahr. Und ich denke, ihr kennt das auch. Oder manche von euch kennen dieses Gefühl auch so. Ich wünsche mir ja, dass ich will ja an Gott glauben, aber ich spüre ihn nicht. Und wenn ich ihn schon nicht sehen kann, wie soll ich dann an ihn glauben, wenn ich ihn noch nicht mal spüre? Ich wünsche mir das so sehr. Und in solchen Momenten sind dann die anderen die Schlimmsten. Kennt ihr die anderen? Die anderen, die Gott ganz doll spüren? Die bei euch in der Kirche sitzen oder in eurer Familiengruppe und ihr kommt dann in eure Familiengruppe und die kommen auch und sie lassen sich ins Sofa fallen und fangen schon davon an zu erzählen, boah, diese Woche, ich habe Gott so intensiv erlebt, ich muss euch das unbedingt erzählen. Als ich in der Woche zum Einkaufen gefahren bin, ich habe Lobpreis im Auto voll laut aufgedreht und plötzlich, boah, war Gott so da. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich, oh, es war so Hammer und bin dann bei Kaufland angekommen. Ich habe gedacht, ich brauche Gott jetzt nur noch einen Parkplatz direkt am Eingang. Das wäre spitze. Und weißt du, was passiert ist? Da war ein Parkplatz frei. Gott ist so groß. Und ich danke Gott für, also es fühlte sich so gut an. Ich hatte so das Gefühl, dass Gott da war. Und ich bin nach Hause gefahren und mein Mann saß da. Und er hatte schon einen Sekt geöffnet. Und ich so, Schatz, was denn los? Und er so, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Und guck mal, was in der Post war, ein Brief. Unser Sohn hat ein Stipendium zum Medizinstudium in Amerika bekommen. Gott ist so großartig. Das fühlte sich so gut an. Mit Gott zu leben fühlt sich so gut an. Und du denkst, ehrlich jetzt? Als ich in meinem Auto saß und Musik gehört habe, ich habe jedes Lied gehasst. Und ich habe keinen Parkplatz direkt beim Eingang bekommen. Ich bin hunderte Meter durch den Regen gelaufen, um einkaufen zu gehen. Ich kam nach Hause und mein Mann saß dort niedergeknickt, weil ihm gekündigt wurde. Und mein Sohn, ich weiß nicht mal, wo er steckt. Ich weiß nur, dass er aus der Schule rausgeflogen ist. Wo ist Gott in meinem Leben? Ich fühle ihn nicht. Wo ist er? Ich spüre da gar nichts. Warum fühle ich Gott nicht? Warum spüre ich Gott nicht in Zeiten, wo ich ihn doch eigentlich fühlen sollte, oder? Wenn du dich das jemals schon gefragt hast, wo ist Gott, ich spüre ihn nicht, ich fühle ihn nicht und sollte ich ihn nicht eigentlich auch irgendwie fühlen wie all die anderen, dann möchte ich heute dir was Gutes tun und möchte mit dir über diese Sache sprechen. Nur mal so zum Spaß, so zum Einstieg. Wer von euch würde sagen, er hat die Gegenwart Gottes schon mal so richtig gespürt, gefühlt? Okay? Ganz mutige Frage, wer von euch hatte denn heute Morgen schon vielleicht in diesem Gottesdienst das Gefühl, dass Gott da ist? Du musst jetzt ein bisschen was tun. Das ist okay, kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Ich frage mal weiter, wodurch wusstest du denn, dass das Gott war, was du gefühlt hast? Wodurch wusstest du das? Als du ihn gespürt hast, hast du Gänsehaut bekommen? War da so dieses Kribbeln, dass du gedacht hast, oh, irgendwas ist hier besonders? Oder hast du Tränen in den Augen gehabt? Musstest du weinen während des Lobpreises und du merktest so plötzlich, irgendwas überkommt mich hier? Oder war es so ein Gefühl von tiefen, innerem Frieden, der plötzlich da war und du gedacht hast, wow. Ihr merkt, ich versuche euch gerade so ein bisschen herauszufordern, dass ihr mal mir sagt, woher wisst ihr denn, dass es Gottes Gegenwart war, die ihr gespürt habt? Wenn es diese Gänsehaut war, ja? Wenn es dieses Kribbeln war? Das kriegst du auch, wenn du einem anderen Geschlecht gegenüber sitzt, das super gut aussieht und auch gut riecht. Dann kribbelt es auch plötzlich und denkst, tut nicht so, als wenn ihr das nicht gehabt habt. Wie habt ihr sonst eure Partner oder so gefunden? Oder Tränen in den Augen? Weinen müssen? Ich zeige euch ein YouTube-Video und ihr kriegt Tränen in die Augen. War Gott dann dabei? Ist Gott in diesem YouTube-Video drin gewesen? Ich weiß es nicht. Dieses Gefühl von Frieden, ne? Mach dir ein paar Kerzen an, Entspannungsmusik, Badewanne oder Massage und dieses Gefühl von Frieden kommt von ganz alleine. War Gott dann da drin? Ist das Gott? Woher weiß ich, dass das Gott war? Ich weiß, ich spitze das jetzt alles ein bisschen zu und ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber das ist okay, weil ich möchte dahin kommen, dass wir uns fragen, woher wissen wir denn, dass es Gott ist, weil wir was fühlen? Ich kann ja auch mal die Sache von der anderen Seite angehen, ja? Wenn du Gott nicht fühlst, heute Morgen vielleicht noch nicht gefühlt hast oder noch nie gespürt hast, wessen Fehler war es denn dann? Gottes Fehler, weil er dich übersehen hat, obwohl du es doch so sehr brauchst? Oder war es dein Fehler, weil du beim Lobpreis die Hände nicht hoch genug gehalten hast und gestreckt hast? Oder war es vielleicht der Fehler von dem Lobpreisleiter? Der hat einfach die falschen Lieder ausgesucht. Das waren nicht meine Lieblingslieder, Gott war nicht da. Woher wissen wir, dass es Gott ist? Ich möchte heute darüber sprechen und ich möchte dir zeigen, dass Gottes Gegenwart so viel größer ist als unsere Gefühle. Gottes Gegenwart ist so viel größer als deine Gefühle. Und die erste und wichtigste Erkenntnis bei diesem Thema ist, wenn du Gottes Gegenwart nicht immer spürst und manchmal nicht spürst, dann bist du damit nicht alleine. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein schlechter Christ bist oder vielleicht nicht Gott dich nicht mehr mag oder dich nicht mehr sieht oder sonst was. Es hat damit nichts zu tun. Ich möchte dir zwei Beispiele geben aus der Bibel, denn in der Bibel stehen Menschen, die hatten das Gefühl, dass Gott nicht da war. Erstes Beispiel, wir lesen im Psalm 88 davon. Herr, ich aber rufe zu dir, schon am Morgen flehe ich dich an. Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wendest du dich von mir ab? Herr, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Ich brauche dich jetzt, aber wo bist du? Siehst du mich nicht mehr? Ich merke nicht, dass du da bist. Wo bist du? Wisst ihr, wer das geschrieben hat? David, genau der David, da ist er schon wieder, wie die letzten Wochen auch. Der Riesenbesieger David, der David, der König war, der David, von dem ich, glaube ich, letzten Sonntag gesagt habe, er war so vertraut mit Gott, dass er sagen konnte, selbst wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dieser David hatte unglaublich starke Zeiten mit Gott, ganz intensive Zeiten, aber er kannte eben auch andere Zeiten. Er kannte eben auch Zeiten, wo er gedacht hat, Gott, wo bist du? Warum beantwortest du meine Fragen nicht? Warum lässt du das alles in meinem Leben zu? Ich spüre dich nicht und ich will dich jetzt spüren. Ich brauche das jetzt. Wo bist du? Du bist nicht allein, wenn es dir auch so geht. Andere Person, Neues Testament. Sein Name? Jesus. Kennt ihr, ne? Wer war persönlicher, wer war vertrauter mit Gott als sein eigener Sohn? Wer soll da vertrauter gewesen sein? Wer soll ihm näher gewesen sein als Jesus selbst? Doch dann hängt Jesus plötzlich am Kreuz, ja? Und er hängt an dem Kreuz, warum? Weil er gesagt hat, nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille, Gott, der soll geschehen. Und dann liegt die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf seinen Schultern. Und in diesem Moment, wo Jesus Gott am dringendsten gebraucht hätte, ruft er laut: Eli, 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 lama asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Mein ganzes Leben lang hatte ich das Gefühl, du bist da. Und jetzt, wo bist du? Wo ich dich am dringendsten brauche. Wenn du die Gegenwart Gottes manchmal nicht spürst, bist du nicht alleine damit. Es hat nichts damit zu tun, ob Gott dich lieb hat, ob er dich sieht oder ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Ich möchte dir heute drei Möglichkeiten vorschlagen, woran es liegen könnte, dass vielleicht das, was du dir wünschst, wonach du suchst, dieses Gefühl, Gott ist mir ganz nah, dass das vielleicht gerade nicht da ist. Und ich möchte dir diese Dinge nennen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich viel, viel mehr gibt als nur diese drei Möglichkeiten, warum du vielleicht Gott gerade nicht spürst. Aber ich möchte über diese drei Dinge sprechen, um dir die Möglichkeit zu geben, ihn zu suchen und ihn zu finden auf eine persönlichere, intensivere, intimere Weise als bisher. Der erste Grund könnte sein, vielleicht hast du einfach eine falsche Erwartung. Vielleicht hast du einfach eine falsche Erwartung an Gott. Weißt du, Gott spricht auf viele Weisen. Der kann auf so viele Weisen zu dir sprechen. Nagel ihn deshalb nicht auf den brennenden Dornbusch fest. Denn so hat er nur zu Mose gesprochen. Und ich kenne keine Geschichte, wo er nochmal durch einen brennenden Dornbusch gesprochen hat. Nagel ihn darauf nicht fest. Nagel ihn darauf nicht fest, dass er das Meer teilen muss. Nagel ihn nicht darauf fest, dass ein Engel neben dir stehen muss und direkt zu dir sprechen muss. Nagel ihn nicht auf irgendeinen Traum fest, wo du merkst, dass dieser Traum, den hat Gott dir geschenkt. Nagel ihn darauf nicht fest, denn dann tust du das, was die Jünger getan haben. In Johannes 6, dort lesen wir Folgendes. Wenn du willst, das sagen sie zu Jesus, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder, zeige uns eine große Sache, zeig uns was, dass es beweist, dass du wirklich Gottes Sohn bist, dass du Gott bist. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gesehen. Und in der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Dieses Brot kam vom Himmel. Mit anderen Worten, Jesus, Gott, gib mir ein klares, großes Zeichen, dass es beweist, dass du da bist, dass du etwas zu sagen hast, dass du mich siehst, dass du mich liebst. Damals hast du es doch auch gemacht. Du gibst uns die Bibel, damit wir darin lesen und wir lesen. Du hast ganz deutlich Zeichen gegeben. Du hast gesprochen. Warum also jetzt nicht für mich? Ich brauche eine ganz klare Antwort. Ich brauche ein ganz klares Votum von dir. Kannst du nicht etwas Ähnliches auch für mich tun? Und ich kenne diesen Wunsch, ich kenne dieses Gefühl, dass ich von Gott mir wünsche, bitte sprich ganz klar, sprich ganz klar. Wie schön wäre es, wenn wir Gottes Stimme ganz klar hören können, so eine akustische Stimme, so wie ich jetzt zu euch rede, wo das Gott sagt, okay, geh diesen Weg, das ist richtig, du bist auf einem guten Weg oder du bist auf einem schlechten Weg. Wie sehr wünschte ich mir so einen Dornbusch im Garten, der, Gott, ich habe eine Frage, brennt und dann wieder aufhört zu brennen und ich habe meine Antwort. Wie schön wäre es, wenn wir runter zum Harkortsee gehen und fragen, Gott, ist diese Tür offen oder nicht? Und der Harkortsee teilt sich in zwei Teile und du weißt, okay, das heißt wohl, ich darf durchgehen, der neue Job passt, das ist das richtige Auto, ich darf es leasen, keine Ahnung, wo wir Gott so fragen und eine klare Antwort haben wollen. Wie schön wäre das? Aber ich möchte euch anhand von zwei persönlichen Beispielen zeigen, dass es gefährlich ist, wenn man sich auf solche Dinge festlegt. Erster Teil meines Lebens, meiner Geschichte, als ich so das Gefühl hatte so, oder darüber nachgedacht habe, könnte der hauptamtliche Dienst was für mich sein. Das ist wieder eine von den Geschichten. Als ich das Gefühl hatte, soll ich vielleicht Pastor werden oder soll ich doch Bauingenieurswesen studieren, da habe ich mir genau so ein deutliches Zeichen gewünscht. Ich habe gesagt, oh Gott, ich brauche da ein klares Ding, das prägt mein Leben in Zukunft. Ich möchte wissen, was du von mir willst. Und dann rief mich mein Großvater aus Bremen an. Und er war sowas wie ein geistliches Vorbild für mich. Aber er wusste von meinen Überlegungen nicht, da wussten nur ganz wenige von. Und er rief mich an und wir telefonieren auch so, haben auch sonst nicht telefoniert oder so. Das war nicht so die Beziehung, wir telefonieren jede Woche. Er rief auch mehr meine Mutter an und sagte so, gib mir mal deinen Sohn, ich muss mal mit ihm sprechen. Und ich dachte so, okay, nimm den Hörer, geh da, weiß noch genau, wie ich damit ins Wohnzimmer meiner Eltern gegangen bin und er sagte so, Timo, pass auf, ich rufe dich an, weil ich das Gefühl nicht loswerde seit Tagen, dass ich dir sagen soll und dir vorschlagen soll, dass du darüber nachdenkst, ob du Pastor werden willst. What? Ich sage euch, das war so ein bisschen mehr teilen. Das war wirklich Gänsehaut, kriege ich jetzt noch Gänsehaut bei diesem Gedanken, dass mein Großvater, der nichts davon wusste, plötzlich das sagt und so richtig in meine Gedankenwelt hineingesprochen hat. Andere Situation. Ein paar Jahre später, wir haben den Vorschlag bekommen, nach Wetter zu kommen. Ob wir hier in der Gemeinde den Dienst tun wollen als Familie. Und dann läuft das so, dass man sich erstmal mit dem Leitungskreis trifft und den kennenlernt und so drüber spricht, was hat man so einander für Vorstellungen. Und jetzt sage ich euch, als wir losgefahren sind, waren wir gerade auf der Hälfte des Weges, Braunschweig, 2 Stunden von Berlin, 2,5 von hier, kann das sein. Und unser Auto kaputt, richtig kaputt. Es rauchte und qualmte und dampfte aus dem Motorenraum und wir standen mitten auf der Autobahn, auf der Hälfte der Strecke. Und jetzt sag mir mal, was soll mir das sagen? Wenn du jetzt denkst, ich habe es dir gesagt, ich bin ja schon immer der Meinung gewesen, du hättest hier nicht herkommen sollen, dann können wir das persönlich regeln. Dann komm zu mir und wir reden darüber, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube das nicht. Geschichte ging auch noch weiter. Du kannst dann sagen, Gott spricht so deutlich und du hast es nicht gehört, Timo. Denn wir haben nach langer Zeit, dann das hat echt, glaube ich, 2 Stunden gedauert, bis wir endlich im Mietwagen saßen. Wir fahren gerade wieder los und landen direkt am nächsten Autobahnkreuz in der Vollsperrung. 2 Stunden. Stillstand. Und wir sind hier nicht hergekommen. So, und du kannst jetzt eins machen. Du kannst sagen, okay, Gott wollte nicht, dass du nach Wetter gehst. Ich kann auch sagen, doch, wollte er, das war Anfechtung. Oder ich kann sagen, so ein Pech. Auto ging kaputt, Vollsperrung und ich rassel auch noch rein. Es ist nicht immer so, dass wir das uns davon abhängig machen sollten, dass Gott großartig durch große Dinge spricht. Manchmal tut er das und viel häufiger spricht er auch auf andere Weise. Durch sein Wort, durch andere Menschen, durch Gedanken, die du bekommst, zum Beispiel im Gottesdienst oder wenn du dich mit anderen unterhältst. Manche Dinge laufen anders, als wir sie uns wünschen. Manchmal fühlt es sich anders an, als wir es uns wünschen. Manchmal habe ich im Lobpreis, weil das ist so ein Zugang für mich, auch ganz deutlich das Gefühl, ich bin Gott gerade ganz nah und es tut gerade gut, das zu tun. Und manchmal fühlt es sich genau anders an. Manchmal habe ich die Sache so, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe überhaupt gar keine Lust und es ist einfach nur anstrengend und es fühlt sich gerade nicht gut an. Aber in diesem Moment habe ich gelernt, mir bewusst zu machen, ich mache das nicht für mich. Ich singe keine Lieder zur Ehre von Timo, damit sie mir ein gutes Gefühl geben, sondern ich will Gott dadurch ehren, weil er das verdient und weil er größer ist als das, was ich fühle. Und ich möchte mich nicht von meinen Gefühlen abhängig machen, ob ich Gott ehre oder nicht. Also steh auf, Timo, und gib dein Bestes, um Gott zu ehren. Gefühle sind kein Beweis für die Gegenwart Gottes. Gefühle sind kein Beweis für die Gegenwart Gottes. Gefühle sind auch kein Beweis, ob Gott überhaupt existiert oder nicht. Wer Gott immer fühlt, braucht schließlich keinen Glauben, oder? Wer Gott immer fühlt, braucht keinen Glauben. Aber Gott wünscht sich deinen Glauben, er wünscht sich dein Vertrauen. Er wünscht sich, dass du dich mal fallen lässt und vertraust, dass er da ist. Zweitens, und damit will ich keinen erschrecken, aber vielleicht ist dein Herz verhärtet. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, was die Intimität zu Gott stört. Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Er hat da den Propheten Jesaja zitiert. Er hat zu seinen Zuhörern gesagt, du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Weiter. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Was ist hier passiert? Die Menschen waren Gott ganz nah. Sie waren ganz dicht an ihn dran, aber dann gab es etwas, passierte etwas, nahm in ihrem Leben Raum ein, was diese Beziehung gestört hat. Ihr Herz wurde verhärtet. Sie sahen nicht mehr, was sie eigentlich hätten sehen können. Sie hörten nicht, was sie hören hätten können. Sie fühlen nicht, was sie fühlen könnten, denn ihr Herz verstand nicht mehr. Und vielleicht gibt es in deinem Leben etwas, was deinem Herz es schwer macht oder nicht erlaubt, sich für die Dinge Gottes zu öffnen. Und der Nummer eins Grund, warum unser Herz manchmal gegenüber Gott unsensibel wird oder verhärtet, das ist Sünde. Und Sünde ist so ein harter Begriff, wo man so denkt, wow, jetzt kommt das wieder, ist ja Kirche, klar. Weißt du, was Sünde heißt? Gott hat super Plan für dein Leben. Gott hat einen idealen Plan für dein Leben. Und Sünde heißt, ich bewege mich mit meinem Leben, mit einem Lebensbereich weg von Gott und damit weg von diesem tollen Leben, was er für mich hat. Sünde heißt, ich trenne und bin getrennt von Gott. Ich tue Dinge, die mich von dem heiligen Gott trennen. Und das ist Nummer eins Grund dafür, dass wir ihn manchmal nicht wahrnehmen, dass wir etwas in unserem Leben haben, was die Intimität, die Beziehung zu Gott stört. Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn du Sünder sündigst, und wir alle sind Sünder, ja, wir alle haben irgendwo unsere Schwachpunkte, unsere Fehler, unsere Macken. Wenn wir aber darin leben, wenn wir sowas tun, dann bedeutet das nicht, dass du kein Christ mehr bist, dass Gott dich nicht mehr lieb hat oder sonstiges. Aber es zerstört oder stört die Intimität. Es ist wie bei Mann und Frau, die miteinander verheiratet sind. Ja? Und einer von beiden begeht Ehebruch. Meine Frage, sind die deshalb nicht mehr verheiratet? Doch, sind die noch. Sind die immer noch genauso intim und vertraut miteinander wie vor dem Ehebruch? Ganz sicher nicht. Es gibt Dinge, die Intimität, Beziehung, Vertrauen stören, zerstören, kaputt machen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir alle sind Sünder, habe ich schon gesagt. Problematisch wird es da, wo wir dem, von dem wir wissen, dass Gott das nicht will und dass Gott was Besseres für uns hat oder sich das anders vorgestellt hat, wo wir dem wirklich Raum geben, wo wir es kontinuierlich tun, ohne uns bewusst zu sein oder ohne zuzugeben, dass das nicht gut ist. Und ohne, dass wir sagen, das ist nicht gut und ich versuche es, ohne das klarzukommen, umzukehren, heißt es. Umkehren zu Gott, wieder dahin, was er für uns erdacht hat. Denn dann passiert Folgendes, anderes Beispiel. Stellt euch vor, draußen ist es arschkalt, minus 15 Grad. Ich weiß, wir wollen das jetzt alle nicht, wir wünschen endlich uns Sonne und Sommer. Aber stellt euch vor, draußen sind minus 15 Grad. Minus 15 Grad, was tust du? Du ziehst dir langen Hini, so eine lange Unterhose an, schön Schafswolle, dicke Strümpfe aus Wolle. Du ziehst dir eine dicke Hose an, eine Daunenjacke von Jack Wolfskin und Skihandschuhe und Mütze und Schal. Und weil der Wind so beißt, ziehst du dir noch eine Skimaske auf. So. Und so gehst du jetzt nach draußen in die minus 15 Grad. Was fühlst du nicht? Die Kälte. Du fühlst die minus 15 Grad nicht, obwohl sie da sind. Und das ist so ein Bild für das, wenn wir Sünde unser Leben praktisch einwickeln lassen, wenn wir die immer wieder tun, obwohl wir wissen, da könnten wir und sollten wir vielleicht was dran ändern, dann trennt uns das von Gott. Er ist trotzdem da, er ist da, aber wir nehmen ihn vielleicht nicht mehr so wahr, wie wir ihn wahrnehmen könnten. Und das Problem bei dem Ganzen ist eigentlich, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin überhaupt nicht so ein krasser Sünder, ich mache doch gar nichts Dramatisches, dann würde ich gerne wissen, was ist denn krass und was ist denn dramatisch, wenn du über Sünde redest. Und genau das ist ja der Punkt. Du musst jetzt nicht irgendwie Mord begangen haben oder irgendeinen Laden ausgeraubt haben oder ich weiß nicht was, drogensüchtig sein. Darum geht es ja gar nicht. Das ist immer so, das Problem besteht da, wo wir uns mit Dingen, mit Sünde es bequem eingerichtet haben, mit Dingen, von denen wir vielleicht sagen, so, ja, was soll ich tun? Das gehört, ist irgendwie normal und das machen andere ja auch und wird schon nicht so schlimm sein. Und genau das ist das, wo wir solche Dinge nicht mehr wahrnehmen. Macht es was mit Beziehung? Neid zum Beispiel. Das ist etwas, was Gott nicht will, dass wir neidisch aufeinander sind, weil wir keinen Grund da haben, wenn wir mit ihm zusammenleben, auf irgendetwas neidisch zu sein. Wir sind bei ihm alle gleich, aber Neid kann so viel Schaden anrichten. Lügen. Ey Mann, das macht jeder und das müssen wir, um hier irgendwie durch die Welt zu kommen. Aber Lügen, ob das in deiner persönlichen Beziehung mit dem Partner ist oder sonst was, es richtet Schaden an. Tratschen. Macht doch jeder mal so ein bisschen. Hä? Klatsch und Tratsch. Am besten ist noch so dieser fromme Tratsch, so von wegen, hast du schon gehört? Ja, ich habe gehört. Lass uns mal dafür beten. So, macht den Tratsch nicht unbedingt besser. Begierde. Ja? Ich meine, alles schön und gut. Laufen viele schöne Menschen rum, ja? Aber was macht das mit dir? Alles halb so wild? Fragezeichen. Am Ende können alle diese Dinge auch Schaden anrichten und richten sie Schaden an. Und wichtig ist, dass wir diese Dinge, wo wir selber schwach sind, ernst nehmen und damit immer wieder zu Gott gehen und sagen, wir wissen, dass das nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Bitte vergib mir und schenk mir ein reines Herz für dich, was nah an dir dran ist. Das hat David, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch gebetet. Er hat gesagt, Gott, sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Ich will hier heute Morgen niemanden verurteilen. Ich will keinem ein schlechtes Gewissen machen. Das sei ferne. Ist überhaupt nicht mein Ding. Aber vielleicht kannst du und sollst du Gott auf die Art und Weise erleben, die du dir wünschst. Aber dafür musst du vielleicht zu Gott gehen und sagen, Gott, ich brauche dich. Ich habe das bisher noch nie so gesagt und ich kriege es alleine nicht auf die Reihe. Bitte vergib mir meine Schuld und schenk mir ein reines Herz. Reinige mich für dich. Dritter und letzter Punkt. Und ich hoffe, das betrifft viele von uns. Vielleicht will dich Gott einfach nur näher zu sich ziehen. Vielleicht will dich Gott noch näher zu sich ziehen. Paulus, wir lesen von Paulus in einer Situation, wo er durch Athen wandert. Und er sieht überall Götzenstatuen rumstehen und da steht eine Statue und da steht eine Statue für irgendeinen Gott. Und dann kommt er an eine Säule oder ja, an ein Bild, wo ein Schild dran steht, da steht dem unbekannten Gott. Also für irgendeinen Gott, den wir noch nicht kennen. Und dann fängt er an zu predigen und er sagt, all das, was ihr hier tut, das zeigt ja, dass ihr auf der Suche seid und dass ihr wisst, dass es einen Gott gibt. Und er fängt an zu predigen und sagt dann Folgendes. Von Anfang an war es Gottes, also war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. Der Grund für alles, was wir sehen, für alles, was wir haben, wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt laufen, ist, dass wir ins Suchen kommen und Fragen kommen und dann auch finden, nämlich Gott. Und vielleicht fühlst du Gott gerade nicht, weil sein Plan ist, dass dein Durst, dein Hunger, dein Verlangen nach ihm stärker wird. Denn was passiert, wenn wir Entbehrung irgendwo leben müssen? Der Wunsch nach etwas wird größer. Ich faste gerade Süßigkeiten und der Wunsch ist so groß danach. Wenn du auf Essen verzichtest, was wächst dein Hunger? Wenn du auf Trinken verzichtest, was wächst dein Durst? Und vielleicht spürst du Gott gerade nicht, damit dein Verlangen, dein Durst, dein Hunger nach ihm wächst. Abwesenheit lässt Sehnsucht wachsen. Ihr könnt mit eurem Partner Stress haben ohne Ende und denken so, boah, jetzt mal ein paar Tage ohne ihn, aber seid ihr gerade mal 3-4 Tage auseinander, dann denkt ihr so, bitte, bitte, kommt zurück. Die Sehnsucht wächst durch Abwesenheit. Die Sorge, etwas zu verlieren, lässt stärker an etwas festhalten. Und jedes Mal, wenn bei uns in der Familie das Leben wieder Kopf steht und ich das Gefühl habe, ich habe für nichts Zeit, weder für Melli noch für die Kinder und andersrum, was wächst dann? Die Sehnsucht, diese Zeit zu haben. Und was tue ich? Ich nehme sie mir. Dann müssen andere Dinge liegen bleiben und ich nehme mir die Zeit dafür. Was ist, wenn Gott dich jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, in dieser Zeit, in dieser Phase gerade an einen Ort bringt, wo du merkst, oh, das will ich auch. Oder, oh, das vermisse ich. Ich will Gott wieder näher kommen. Ich will wieder mehr mit ihm erleben. Ich will das Gleiche, was XY hat, das will ich auch in meinem Leben. Was ist, wenn er dich an diesen Ort bringt? Und wie schnell werden Glaube, Gott, Gemeinde, was wir da als Geschenk haben, zur Gewohnheit und verlieren ihren Wert? Wie schnell passiert sowas? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, er will die Nummer 1 in deinem Leben sein. Er wünscht sich, dass du dich genauso nach ihm sehnst, wie er Sehnsucht nach dir hat und Gemeinschaft mit dir leben will. Und nur weil du ihn nicht fühlst, ist er nicht abwesend. Nur weil du ihn nicht fühlst, bedeutet das nicht, dass er nicht da ist. Glaube nicht alles, was du fühlst. Glaube nicht alles, was du fühlst, denn Gefühle sind keine Fakten. Was ich allerdings glaube, was Fakten sind, sind die Zusagen, die wir in seinem Wort haben. Das, was wir hier lesen können. Und da können wir unter anderem folgenden Vers lesen. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn ihr mich sucht. Wenn du also hier sitzt und sagst, ich möchte Gott auch mal spüren, ich möchte ihn erfahren, ich möchte ihn wieder erleben, wie ich ihn schon mal erlebt habe, dann mach dich auf die Suche. Denn wenn du dich auf die Suche machst, Wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest, dann wirst du ihn finden und er wird dir all das geben, was du brauchst. Das ist seine Zusage, das ist eine Wahrheit, die in seinem Wort drinsteht. Das ist etwas, was wir erfahren dürfen. Und ich möchte nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen, worum es mir heute ging. Der Gänsehautgott, manchmal gibt es ihn. Es gibt Zeiten, Momente, da spürst du Gott ganz deutlich, da kribbelt es, du kriegst Gänsehaut, du kriegst Tränen in die Augen, du willst nur noch auf die Knie gehen und Gott danken für das, was gerade los ist. Und ich sage dir, wenn das passiert, dann nimm das an. Nimm es an. Nimm es an, denn es ist echt und das ist Gott und der tut sowas und wir dürfen auch so Gott erleben. Nimm es an. Aber vergiss nie, Gott ist immer da. Nicht nur, wenn du solche Situationen hast. Gott ist immer da. Gott ist immer da. Und ich möchte dich einladen, verpasse es nicht, unseren Gott in den normalen, gewöhnlichen, alltäglichen Dingen wahrzunehmen. In dem Sonnenaufgang, den du morgens siehst, darin kannst du Gottes Gegenwart erleben. Nimm ihn wahr, wenn dir irgendwas gut gelingt, denn Gott hat Potenzial in dein Leben gelegt und er wollte, dass dir was gelingt. Er hat dir Begabungen geschenkt. Wenn dein Kind auf dich zurennt und dich in die Arme nehmen will, dann kannst du darin Gott wahrnehmen, denn genau so ist Gott auch. Wir dürfen auf ihn zurennen und Gott steht mit offenen Armen da und will dich in die Arme schließen. Wenn dein Sohn durch den Kindergarten rennt und sagt, Papa, Papa, ich habe ein Flugzeug gebaut, das genauso schnell ist wie Jesus, dann kannst du sagen, oh nein, Stempel, Pastorenkind. Pff. Aber ich kann auch sagen, Jesus ist damit drin und das ist gut. Wenn wir hier die ganze Zeit neue Babys reingeschoben bekommen, soll ich aber sagen, ihr erlebt da Wunder Gottes. Jedes einzelne Baby ist ein Wunder, was ihr miterleben dürft und sehen dürft. Wir können Gott in diesen Dingen wahrnehmen. Wir können Gott in den Dingen wahrnehmen, die für uns so gewöhnlich und normal sind. Vertrau nicht deinen Gefühlen, denn das sind keine Fakten. Fakt ist, Gott ist da und wenn du ihn suchst, dann wird er sich finden lassen, aber wir müssen die Augen aufmachen. Und ich lade euch ein, stur zu bleiben, auf eine positive Art und Weise, ihn zu suchen, ihn wirklich zu suchen. Und ich verspreche dir, er wird sich finden lassen. Denn da, wo wir uns nach ihm ausstrecken, da wird er sich auch nach uns ausstrecken. Wisst ihr, wenn mein Sohn zu mir kommt, der kleine Noah macht das ganz oft, wenn der zu mir kommt, dann stellt er sich vor mich. Wisst ihr, manchmal denke ich so, oh, aber ich halte es keine Minute aus und ich nehme ihn auf den Arm. Und Gott ist ein so, so, so viel besserer Vater als ich und er ist dein Daddy. Und wo du dich nach ihm ausstreckst, wird er sich nach dir runterbeugen und dich in seine Nähe nehmen, dich in seine Gegenwart reinholen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Gott, ich danke dir für diese Zusage, dass jeder von uns dich erfahren darf, dich erleben darf, mit dir unterwegs sein darf. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht von oben herab auf uns runterschaut und sagt, ja, ihr da unten, ich hier oben, sondern du willst uns nahe kommen, du willst uns begegnen und du willst uns auch in unseren Gefühlen begegnen. Aber du bist nicht abhängig davon und wir sollten dich auch nicht abhängig davon machen. Und du kennst jeden Einzelnen, der hier ist. Du weißt um die, die dich gerade nicht fühlen, aber so sehr es brauchen, dich zu fühlen oder sich danach ausstrecken. Ich bitte dich, dass du irgendwie ihnen zeigst, dass du da bist und zwar deutlich und klar. Wir können das erbitten, wir können das erwarten und wünschen von dir. Und ich bitte dich, dass du jedem so begegnest, wie er es braucht. Und für die, die dich noch nie gespürt haben, die noch Zweifel an dir haben, bitte ich auch, dass du redest. Und wenn es das ist, dass das Herz plötzlich anfängt zu pochern oder was auch immer, ich bitte dich, dass du zeigst, dass du siehst und wahrnimmst. Du hast dein Leben gegeben, damit wir dir nah sein können. Du hast den Himmel verlassen, um uns nah zu sein. Und wir wollen uns jetzt nach dir ausstrecken. In Liedern, in der Stille. Wir wollen uns nach dir ausstrecken und wir bitten dich, dass du nahe kommst. Und da, wo wir dich vielleicht nicht gleich fühlen, hilf uns zu vertrauen, dass du trotzdem da bist. Amen.